Als der Danu, Rabea und ich sind zusammengesessen, hat der Danu als erstes gesagt, so kommen wir beten zuerst noch und hören auf Gott. Und ich dachte, nein, ich höre doch nicht. Wirklich, das ist für mich auch ein riesen Stress. Und gleich ist dann wirklich ein Bild gekommen. Ich habe das Kreuz so hier gesehen stehen. Ich dachte, ja, ich kann jetzt das nicht in den Gedanken lassen, ich nehme jetzt das so mit. Und wir hatten alle den Eindruck, hey, es soll heute um das gehen, um das Kreuz, um das, was Jesus für uns am Kreuz hat. Und als ich mir dann so ein bisschen mehr Gedanken gemacht habe über das Kreuz, ist mir vor allem wichtig geworden, die Freiheit, die wir durch Jesus bekommen haben. Das Thema beschäftigt mich schon seit etwas längerem. Aber durch die Vorbereitungen konnte ich mich noch etwas intensiver damit auseinandersetzen. Und wie auch jeder Pastor zu diesem Zeitpunkt, bin ich dann eher zum Duden gegangen. Und dachte, ja, muss ich mal schauen, vielleicht, wie definiert der Duden Freiheit? Zustand, in dem jemand frei von bestimmten persönlichen oder gesellschaftlichen, als Zwang oder Last empfundenen Bindungen oder Verpflichtungen unabhängig ist und sich in seinen Entscheidungen oder Ähnlichem nicht eingeschränkt fühlt. Also das heisst, wenn du echt kannst tun und machen, was du willst, oder? Wie würde auch deine Definition von Freiheit aussehen? Vielleicht eher so. Ich fühle mich so richtig frei, wenn ich eben machen kann, was ich will, ohne dass mir jemand reinredet. Vielleicht ist das vor allem, wenn man gerade Teenie ist, noch wichtig, wenn die Eltern einmal nicht mehr so reinreden. Wenn man jetzt die Definition ein bisschen genauer anschaut, stellt man fest, dass eigentlich an all diesen Sachen irgendeine Bedingung geknüpft ist. Wenn ich alles kann tun und lassen, keine Verpflichtung habe, dann bin ich frei. Oder vielleicht sagst du, nein, wenn ich genug Geld habe, dann bin ich frei. Wenn ich ein Haus habe, meinen Garten, dann bin ich frei. Hey, dann kann ich die Freiheit so richtig geniessen, wenn ich meine Ausbildung habe. Oder eben, manchmal hat man ja als Junge die Illusion, wenn ich dann 18 bin, dann bin ich dann frei, kann ich dann Auto fahren. Das Problem ist aber, ja, das habt ihr vielleicht selber auch schon gemerkt, dass oft, wenn man dann etwas von diesen Sachen erreicht hat, kommt die nächste Hürde, die man unbedingt erreichen sollte. Zum Beispiel mit dem Haus. Gehen wir davon aus, du hast das Perfekte gefunden. Plötzlich müssen aber beide arbeiten, weil ihr sonst den Kredit nicht abzahlen könnt, den ihr aufgenommen habt. Und die Freiheit, die ihr euch so gewünscht habt, könnt ihr gar nicht geniessen. Das Haus ist da, der Garten habt ihr auch, aber ihr seid ja beide am Arbeiten. Vielleicht kennst du in deinem Leben auch so einen Wenn-Denn-Satz. Etwas, das du unbedingt möchtest erreichen oder haben, dass es dann leichter, besser, einfacher ist. Es sind alles irgend so Sätze, die uns innerlich antreiben, oder? Zu immer mehr, mehr haben, mehr sein, mehr wollen. Und letztendlich sind es eben die Lügen. Lügen, die wir glauben, die uns eigentlich die Freiheit erst recht rauben. Man nennt das auch innerliche Antreiber. Ich möchte da nicht zu tief ins Detail gehen. Online gibt es viele gute Predigen und Tests, die ihr dann selber mal in einer ruhigen Minute könnt anschauen könnt. Aber es geht darum, dass man eben innerlich antrieben ist. Und dies sind so Sätze wie: bist stark, bist perfekt, mach schnell, mach es allen recht, streng dich an. Das sind Sachen, die dich immer beschäftigen, egal was du tust. Und die Antreiber sind ja grundsätzlich nicht schlecht, weil das bringt mich ja dazu, dass ich etwas eben gut mache, dass ich mir Mühe gebe. Das Problem liegt da drin, wenn einer von diesen Antreibern überhand nimmt. Wenn das mich so einnimmt, dass ich auch innerlich nicht mehr in dieser Freiheit bin. Wenn mir das meine innerliche Freiheit raubt. Meine ist zum Beispiel: mach es allen recht. Meine Geschwister, die können euch auch ein Lied singen. Wenn ich spüre, dass jemandem nicht gut geht, ja, dann muss ich ja alles dran setzen, dass es dem wieder besser geht. Wenn man dann noch auf alles auf ein bisschen sensibel ist und auch noch Gefühl spürt, dann macht es das Ganze nicht viel einfacher. Ich ziehe aber dann alles auf mich. Ich habe das Gefühl, oh, ich bin schuld, dass der hässig ist. Was könnte ich, ich habe sicher etwas Falsches gesagt, dass der jetzt betüpft ist. Ich lebe also in einer Lüge, oder? Dass ich immer die Schuld bin an all dem, wenn es jemandem nicht gut geht. Dabei verleugne ich aber meine Bedürfnisse und meine Freiheit. Es sind Lügen, die ich nachher eifere. Hey, wenn ich es allen recht mache, wenn alle mich schätzen, dann geht es mir gut. Das ist ja eine Lüge. Je länger wir die Sachen in unserem Herz innen lassen, desto schwerer fühlen sie sich an. Je länger ich muss perfekt sein und in diesem Perfektionismus innen leben, desto eher fühle ich mich eingegangen und je schwerer wird es. Je länger ich Schulden lebe, desto schwerer fühlen sich die Schulden an. Irgendwie denkst du, hey, ich komme nicht raus. Lustig ist aber, das Gewicht bleibt immer gleich. Ich habe auf Insta, man glaubt es nicht, aber Insta hat manchmal schon gute Sachen, wenn man so durchscrollt, habe ich ein Beispiel gefunden. Die Vase. Wenn ich die für eine Minute habe, ja, ich kann den Arm noch ausstrecken, ich spüre es vielleicht schneller, aber das macht meinem Arm noch nicht viel, so Minuten. Wenn ich eine Stunde habe, ja, dann würde ich es auch schon spüren. Vielleicht ein bisschen Muskelkater haben, je nachdem, wie gut ich trainiert bin, oder? Wenn ich es einen ganzen Tag habe, mein Arm wird sich anfühlen wie gelähmt. Weil ich hier das Gewicht habe, mit der Zeit, wird ich auch das Gefühl haben, leck, ist die Vase schwer. Weißt du was? Die Vase ist immer gleich schwer geblieben. Und trotzdem entscheiden wir uns immer wieder, die Vase in die Hände zu nehmen. Mit dran festzuklammern. Ich entscheide mich immer wieder dafür, Lügen in meinem Leben zu glauben. Lauter so Wenn-Denn-Sätze wie Geld, Ansehen, Perfektion, die haben nicht lange an. Auf die Vase habe ich keinen Halt. Was wir aber oft vergessen. Gott schenkt uns die Freiheit. Und manchmal ist es so ein Satz im Christentum, hey, Jesus ist für dich gestorben, du hast die Freiheit bekommen. Glauben wir das wirklich? Glauben wir wirklich, dass wir frei sind? Das Einzige, was wir müssen tun müssen, dass wir die Freiheit bekommen, ist Jesus sagen, hey, Jesus, ich entscheide mich für ein Leben mit dir, für eine Beziehung mit dir. Und wir dürfen in dieser Freiheit leben. Ja zu sagen zu seinem Versprechen. Hey, er hat noch nie versagt, sein Wort hat noch nie versagt. Ja zu sagen zu dem, was er sagt, hey, schenke dir die Freiheit. Sagen, Jesus, die Freiheit, die nehme ich. Das heisst nicht, dass es die Vase nicht mehr gibt. Dass Belastungen einfach nicht mehr da sind. Aber es heisst, dass ich durch den Tod von Jesus frei bin, für die Beziehung mit meinem Vater zu pflegen. Und dass ich bei ihm zur Ruhe kommen kann. Und dass ich immer mehr aus dieser Freiheit, aus in dieser Beziehung, kann die Gaben, die wir letzten Sonntag gehört haben, die ausleben. Was muss ich dafür tun? Das Alte loslassen. Und mich für die Freiheit entscheiden. Gott drängt mir die Freiheit nicht auf. Er sagt nicht, Mariana, die Vase, im Fall, sie wird schwerer für dich, lass doch echt los. Sagt er nicht. Oft binden wir aber auch an Beziehung zu Jesus irgendwelche Bedingungen. Denken, ach, ich sollte ja noch die Bibel lesen, ich sollte ja noch in der Gemeinde mitarbeiten, ich sollte ja noch dort und hier. Aber weißt du was? Jesus freut sich, wenn du echt nochmal kommst. Herr sitzt und sagst, hey Jesus, da bin ich. Er sagt nicht, du solltest noch eine Stunde Bibel lesen und in der Jugendgruppe solltest du auch noch mithelfen. Nein, er sagt, komm einfach. Ich habe mal ein cooles Buch gelesen, die Bibel umarmen, und dort steht drin, ein Vater, der spielt sehr gerne mit seinen Kindern. Und für ihn ist das schwierig, wenn es plötzlich würde heissen, so, ab bitte, hocken wir nur noch zusammen an den Tisch, wenn ich dir etwas lernen will. Er freut sich, wenn er mit seinen Kindern spielen kann. Zu Hause hocken und zurechtweisen ist für einen Vater nicht das Coolste am Erziehen und eine Beziehung zu pflegen. Ja, es ist ein Teil davon. Aber er liebt es, mit seinem Kind zu spielen. Und das vergessen wir, glaube ich, manchmal. Es gibt in seiner Gegenwart so den himmlischen Austausch. Kannst du zu seinem Kreuz kommen und sagen, ich gebe dir meine Ängste und er gibt dir Frieden. Du gibst ihm deine Schuld und er gibt dir unendliche Gnade. Du gibst ihm deine Trauer und er gibt dir seine Freude. Man sieht das auch sehr, sehr schön am Beispiel vom Volk Israel. Sie waren Sklaven im Land von Ägypten und Gott hat sie wollte aus dieser Sklaverei holen. Ich habe mir dann überlegt, warum hätte er sie denn aus der Sklaverei holen? Er wollte eine Beziehung pflegen, er wollte unter ihnen wohnen und gesagt, hey, ich hole euch raus. Ich möchte, dass ihr frei sein könnt. Aus jeder Sklaverei, auch die Wenn-Denn-Sätze kennt, wenn wir dann nicht arbeiten müssen, ah, dann. Aber lustig ist ja, kurz nachdem sie rausgekommen aus Ägypten, haben sie angefangen zu murren. 2. Mose 14, 11 und 12. Und sie sprachen zu Mose, gibt es etwa keine Gräber in Ägypten, dass du uns weggeführt hast, damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Haben wir dir nicht schon in Ägypten dieses Wort gesagt, lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen? Denn es wäre für uns ja besser, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Also sie haben gesagt, sie waren eigentlich in Freiheit und haben sich nach dem Alten gesehen, nach dem Gewicht. Also irgendwo durch gibt ja das eine gewisse Sicherheit. Sie haben gewusst, das kennen wir. Ja, das in meinem eigenen Leben erlebt. Viele wissen auch, ich vor 2 Jahren ist es mir wirklich nicht so gut gegangen. Und ja, es war eine Zeit, die von Angst geprägt war. Und da kannst du noch lange kommen und sagen, ja, in der Bibel steht, sollst du nicht Angst haben. Du musst nicht Angst haben. Das Gefühl war aber real. Und die Ängste haben in einer ständigen Gedankenspirale weitergetragen und hat am Schluss immer drin geendet, dass sie Angst hatte, zu sterben. Irgendwann hat sich dann auch der Körper anfangen zu melden durch irgendwelche Symptome. Sei das, ich hatte riesiges Herzrasen gehabt, obwohl mein Puls eigentlich ganz normal war. Ich konnte plötzlich nicht mehr schnaufen oder einmal gefühlt, aber eigentlich hätte ich noch schnaufen können. Ich habe plötzlich nicht mehr richtig gehört in Situationen. Meine Augen konnten nicht mehr scharf stellen. Und jedes Mal, wenn ein neues Symptom vom Körper ist, kam ich in meinen Kopf, ich bin krank. Ich bin krank, mein Körper, irgendetwas stimmt nicht. Ich stirbe jetzt nicht. Es ist so weit gegangen, dass ich nicht mehr alleine zu Hause sein konnte, nicht mehr alleine Auto fahren und es sogar weiter ist gegangen, dass ich Angst hatte, plötzlich mache ich mir selber etwas. Plötzlich tue ich mir selber etwas an. Und ich bin dann in die Klinik zu Langenthal und durfte dort ein Stück von dieser Freiheit schnuppern. In meinen Worship-Zeiten. Ich bin meistens in einen Raum gegangen. Manchmal habe ich selber Klavier gespielt, oft habe ich aber mein Handy in eine Box eingesteckt, ich habe dazu gesungen und ich habe getanzt. Ich habe vorher noch nie getanzt. Und ich habe gedacht, nein, also, das würde ich auch nie machen. Dort innen mal, ich habe getanzt, ich habe die Freiheit gespürt. Weil in diesen Zeiten war ich so nah bei diesem Vater, dass die Angst, ich habe die losgelassen. Kaum bin ich aus diesem Raum raus, sind die Ängste wieder da gewesen. Die Hasse wieder gehabt und die haben sich angefühlt wie eine Tonne. Das Gefühl gehabt, ich kann nicht mehr. Aber in diesen Momenten durfte ich ein Stück Himmel schnuppern. Ein Stück von dieser Freiheit. Und mit der Zeit habe ich dann gemerkt, ja, wie ich mit diesen Ängsten umgehe. Ich hatte die noch in der Hand gehabt, aber ich wusste, dass jetzt kommen sie. Okay, gut, schauen, weil ich etwas zu viel hatte. Aber es hat mir mit der Zeit Sicherheit gegeben. Auf die Vase war gleich ein Verlass. Wenn ich strenge Zeit hatte, habe ich gewusst, okay, wahrscheinlich aus Anfang hat kribbeln, habe ich gewusst, ah ja. Dann kommt wenigstens nichts anderes, Neues. Dann kommt wenigstens nur ein bekanntes Symptom vom Körper. Ich habe mich an dem festgehalten. Ich habe viel gebetet. Viel gebetet gesagt, Jesus, nimm mir die Ängste. Ich kann nicht mehr. Aber ich wollte nicht loslassen. Ich habe diesen Prozess schon gebraucht. Und Jesus ist schon mit mir durch diesen Prozess durch. Als ich so in dieser Todesangst war, ist mir in den Sinn gekommen, hey, Jesus war im Garten Gethsemane auf den Knien. Er hat Blut geschützt und er kennt die Todesangst. Es hat immer wieder so Momente gegeben, aber er hat mich nie gezwungen, diese Müssen abzustellen. Er hat gesagt, ich bin da. Und ich möchte eigentlich, dass du die Last nicht musst tragen musst. Und ich war so enttäuscht von Gott. Ich dachte, nimm mir doch die Angst weg. Du kannst es so machen. Wir haben ein Lied gesungen, mein Fokus ist Jesus. im Refrain, weil er sicher nie enttäuscht oder lügt oder Fehler macht. Ich konnte das Lied nicht singen, weil ich war wirklich hässig. Jedes Mal, wenn ich im Gottesdienst war und das Lied kam, habe ich gedacht, also jetzt laufe ich da raus. Echt? Jesus hat mich enttäuscht. Ich habe ihm alles zutraut. Ich habe ihm zutraut, dass er mir auf Knopfdruck die Ängste wegnehmen könnte. Hat es besser gemacht? Nein. Ich habe nicht gelernt, vielleicht muss ich nicht meine ganze Zeit immer alles einfach im Tun und Machen für Jesus verbringen. Er will sich mal kommen. Jesus, oft war ja dort näher, das Alte war wie noch da. Es war aber noch nicht genug weg. Und ich habe irgendwie ja auch nicht gewusst, was bedeutet denn die Freiheit? Irgendwie, wenn ich das loslasse, dann sind meine Hände leer. Wie fühle ich jetzt das? Und das ist ja den Israeliten ein bisschen gleich gegangen, oder? Sie haben Ägypten verlassen. Sie haben gedacht, yes, jetzt sind wir frei. So. Dann stehen sie vor dem Schilfmeer und denken, das, was ich vorhin vorgelesen habe, Mose, bist du eigentlich von allen guten Geistern verloren? Was machen wir hier? Bring uns lieber zurück. Auch sie haben in dem eine grössere Sicherheit gesehen, als ihr Freiheit sein. Auch bei ihnen ist der Prozess 40 Jahre gegangen. Im Fall. Bei mir sind es fängst 2 Jahre. Andere erzählen von 8 Jahren. Weißt du, Jesus nimmt dich an die Hand. Er sagt nicht, du musst grad sofort loslassen. Du musst es sofort hinter dir lassen. Komm jetzt. Er sagt, hey, nimm dir die Zeit. Ich nehme dich an die Hand. Es gibt 2 Perspektiven bei diesem Volk Israel. Oder? Es gibt Perspektiven von Ägypten kommt, die machen sich auf den Weg, die wollen uns einholen. Und es gibt noch eine 2. Perspektive auf Gottes Blickwinkel. Er sagt, ich habe euch mit starker Hand rausgeführt. Ägypten hat euch nicht einfach gehen. Hey, im Fall, es waren 19 Plagen. Es hat meine starke Hand gebraucht. Ich habe euch rausgeführt. Ich habe den rausgeführt. Und diese Perspektive brauche ich immer wieder. Meine Verkraft verlässt mich immer wieder. Aber der mich rausgeführt hat, der wird mich auch weiterführen. Für mich liegt die Freiheit also nicht da drin, dass es die Angst nicht mehr gibt. Oder der Wunsch, irgendwie bei allen angenommen zu sein, der ist ja gleich noch da, in der Welt. Egal, ich weiss nicht, was dein Ägypten ist. Das geht nicht einfach kaputt. Die Frage ist, wie wir damit umgehen, was wir damit machen. Aber ich weiss, dass ich die Freiheit durch Jesus am Kreuz bekommen habe. Und dass ich so mit ihm durchgehen kann. Dass ich in seiner Nähe zur Ruhe kommen kann. Einige erleben die Freiheit eben im Worship, andere im Bibellesen, nochmal andere im Wandern. Hey, wir haben einen kreativen Gott und ich weiss, dass er dir seine Freiheit zeigen möchte. Ich weiss nicht, ob du seine Freiheit schon hast erleben. In dieser totalen Abhängigkeit zu ihm, in dieser Beziehung. Es ist ein Ort, wo wir an die Kraft und Stärke von Gott erinnert werden. Wo wir daran erinnert werden, wer er ist und mit wem wir da Beziehung pflegen. Das Volk Israel hat es immer wieder durch Mose oder durch Aaron erlebt. Manchmal haben sie es wieder selber in die Hand genommen. Ich bin auch immer wieder an dem Punkt, wo ich das Gefühl habe, ich habe einen sturen Kopf. Und manchmal denke ich, nein, es muss jetzt einfach schneller gehen. Gott hat auch dort Geduld und denkt, weißt du was? Komm noch mal zu mir. Er hat nämlich dann auch bei den Israeliten eingegriffen und er hat gesagt, das Zurückschauen, das lähmt. Und die Israeliten haben zurück auf Ägypten geschaut, das hat die Israeliten gelähmt. Aber er hat eingegriffen, indem er seine schützenden Engel hat vor dran gestellt, dass die Sicht auf das Alte genommen wird. Manchmal gibt es Situationen, wo es einem nicht gelingt, den Blick abzuwenden. Und dann, jemand, der nicht Christ hat mal gesagt, red doch mit Gott. Der ist gescheiter als manche Christ. Also, red doch mit ihm. Erzähl ihm die Frust. Es ist besser, dass du mit ihm redest, als einfach schweigst. Ich sage, du bist jetzt noch ein gescheites Kerl. Vielleicht hilft es auch, wenn du einer Freundin oder einem Kollegen anrufst und sagst, hey, ich brauche schnell kannst du mit mir beten, dass ich die Sicht von hier wenden kann. Dass ich zu meinem Vater kommen kann, herhocken und das ablegen. Matthäus 11, 28. Kommen zu mir, alle, die mühselig und beladen seid. Ich werde euch Ruhe schenken. Er nimmt mich auch, wenn ich das in der Hand habe. Aber er nimmt mich auch, wenn ich es abstelle und sage, Jesus, meine Hänge sind frei. Ich bin da. Er sagt, mein Joch ist sanft. Das klingt jetzt vielleicht auch wieder als, ach, da ist ja gar keine Freiheit drin. Nein, er hilft mir tragen. Noch wenn ich das in den Hang habe, hilft er mir tragen. Es fühlt sich so schwer, aber er hilft mir tragen. Wichtig ist, dass wir lernen, wie viel ich denn jetzt die Leere Hang, oder? Dass mir immer wieder gelingt, auf das Kreuz zu schauen. Ich habe ein Holzkreuz bekommen von meiner Mama in dieser Zeit. Ich hatte das viel bei mir gehabt, im Hosensack. Wir müssen anfangen zu lernen, in meinem Ägypten den Sieg, den Jesus erreicht hat, auszusprechen. Und meinen Blick immer wieder auf das zu richten. Mir hat es geholfen. Ich möchte dir ermutigen, dass du etwas suchst. Vielleicht ist der Blick auf einen Baum. Du sagst, hey, das ist Leben. Der Blick auf den Baum zeigt mir immer wieder, dass Jesus mir die Freiheit hat geschenkt. Aber ich möchte dir ermutigen, dass du etwas suchst, was dir in deinem Ägypten hilft, den Fokus auf deine Freiheit zu setzen. Und dass wir statt nach dem Glas nach Jesus greifen. Ich denke, ich glaube, wir haben hier schon Leute, die schon in dieser Freiheit leben. Wow. So schön. Hey, genieße es. Leb in dieser Freiheit und lass uns, die wir die Freiheit noch nicht erlebt haben oder uns noch drin sind, ein Stück Himmelreich schnuppern. Dass wir dürfen sehen, hey, dorthin möchte ich. Nicht, dass du anfängst, mich zu überzeugen. Schon nur, dass ich sehen kann, wie du lebst, wie Jesus dich durchführt. Motiviert mich, dran zu bleiben. Und cool ist ja, 2. Mose 15, Vers 1. Die Israeliten sind gerade durch das Schilfmeer. Wie gesagt, und er, sie sind immer vorne und zurück. Und ich denke, ich bin wieder allein. Aber sie sind durch das Schilfmeer, was haben sie gemacht? Damals sangen Mose und die Kinder Israels dem Herrn diesen Lobgesang und sprachen, ich will dem Herrn singen, denn hoch erhaben ist er. Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt. Der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang und er wurde mir zum Heil. Das ist mein starker Gott, ich will ihn preisen. Er ist der Gott meines Vaters, ich will ihn erheben. Wie viel passender könnte es sein, dass wir heute einen Worship-Gottesdienst haben. Fangen wir an, in unserem Ägypten Gott gleich schon alle Ehre zu geben, weil wir wissen, sein Wort hat nie versagt und er wird mich in die Freiheit führen. Er wird mich erhangen und wird mir helfen, die tiefe, innige Beziehung mit ihm zu pflegen. Wir werden dann das Lied Abba singen. Vater, du bist alles für mich. Du bist meine Zuflucht, du bist mein Zuhause. Ich bin bei dir daheim. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir für das, was du da hast am Kreuz. Ich danke dir, dass wir heute auch im Abendmahl bewusst an das zurückdenken. Jesus, du hast alles gegeben für uns. Durch deine Gnade hast du den Weg frei gemacht, dass wir zu dir kommen dürfen, die Beziehung pflegen, dass wir dürfen in Freiheit leben dürfen. Dass wir unsere Gaben voll ausschöpfen dürfen. Weil wir deine geliebten Kinder sind. Weil du von Anfang an uns hast gekannt und weißt, was das Beste ist für uns. Du willst das Beste für uns. Du willst uns keine Last auflegen. Dein Joch ist sanft. Und du wirst uns Ruhe schenken. Ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen begegnest. Dass wir neu dürfen die Freiheit für uns definieren und realisieren, was bedeutet das für mich? Amen.